Unterm Radar. Recherchen für dich von BuzzFeed News.
Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist Unterm Radar, der Recherche-Podcast von BuzzFeed News. Dieser Podcast kostet Sie kein Abogeld, kein Rundfunkbeitrag, gar nichts, nur ein bisschen Zeit. Und er ist trotzdem sehr, sehr gut. Und jetzt fragen Sie sich sicher, wie das sein kann und was Sie mit dem ganzen gesparten Geld eigentlich anfangen können. Kein Problem, hier kommt eine Idee.
Werbung.
Ihr könnt euch sicher denken, was jetzt kommt, entweder Werbung oder irgendwas mit Weihnachten. In unserem Fall stimmt beides. Denn diese Ausgabe von Unterm Radar wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Welthungerhilfe. Die Welthungerhilfe kämpft auf der ganzen Welt dafür, dass Menschen nicht verhungern müssen. Und ihr könnt dabei helfen. Zum Beispiel, indem ihr dieses Jahr mal keinen Kram verschenkt, der eh nur in der Ecke landet, sondern eine Geschenkspende. Schaut einfach mal auf welthungerhilfe.de/Geschenkspende. Ihr macht jemandem eine Freude, eine hübsche Karte gibt's noch dazu und das Beste, einer hungernden Familie in Afrika kann damit langfristig geholfen werden. welthungerhilfe.de/Geschenkspende geht sogar noch am 24.12. So, dann fangen wir mal an. Auch in dieser Folge haben wir wieder ein ziemlich volles Programm. Wir reden nochmal über Abtreibungsgegner, wir reden über MeToo in den deutschen Medien, über unseren Innenminister und wir beantworten endlich ein paar Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Das alles gibt's heute und es klingt so.
Wenn man eben wirklich glaubt, dass dort Kinder ermordet werden, weil es eben schon Kinder sind, dann erklärt sich natürlich auch, warum man möglichst alles dafür tun will und da auch bereit ist, sehr weit zu gehen, um das zu verhindern.
Interessant ist, er scheint aktuell keinen Zugriff auf sein YouTube-Profil zu haben, also zumindest passiert da nichts. Er hat unterdessen ein neues Profil angelegt und da beschimpft er auch die jeweiligen Intendanten von ZDF, RBB und dem NDR, die er für die Sperrung seiner Videos verantwortlich macht. Er macht das im stöckeltypischen Stil. Er nimmt die Fotos, die er von den Personen finden konnte und veröffentlicht ihre E-Mail-Adressen und die Städte, in denen sie leben und droht ihnen in diesen Videos.
Es gibt auch oft Leute, die mit niemandem da jemals drüber geredet haben. Das muss man natürlich auch sagen. Also das sind keine Themen, wo man irgendwie mal so auf einer Party irgendwie drüber redet. Und ich glaube, dass das bei manchen auch eine Motivation ist, zu sagen, mir ist das jetzt mal wichtig, darüber zu sprechen.
Wir fangen mit dir an, Jule. Wer die letzten Folgen gehört hat, der weiß, dass du ja gerade im Dunstkreis von so organisierten Abtreibungsgegnern recherchierst. Letzte Woche haben wir schon erklärt, warum diese Leute finden, Abtreibungen seien ganz genauso schlimm wie der Holocaust und warum das keine Volksverhetzung ist, wenn man das behauptet. Und heute wollen wir mal ein bisschen tiefer einsteigen und erzählen, wer diese Leute eigentlich so sind. Du hast ja mit vielen von denen gesprochen. War das einfach, dort zu recherchieren?
Das war am Anfang nicht so einfach, einen Zugang zu kriegen, weil viele Abtreibungsgegner nicht mit uns oder nicht mit mir sprechen wollten. Ein Grund ist, dass sie sich in den Medien falsch dargestellt fühlen. Das hängt damit zusammen, dass es sich in den Vereinen und den Stiftungen, in denen sie organisiert sind, sich das oft auch in so eher rechtskonservative Dunstkreise mischt, wo es generell eine große Medienskepsis gibt. Und bei mir war das jetzt zusätzlich schwierig, weil ich ja LGBT und Feminismus in der E-Mail-Signatur habe. Und das, glaube ich, dann schon abschreckend gewirkt hat. Und ich habe dann viele Vorgespräche geführt und erklärt, ja, wir haben dazu zu dem Thema berichtet. Und ja, ich bin Reporterin. Ich nenne mich Reporterin für Feminismus und LSBTI oder LGBT. Aber ich interessiere mich für das Thema und ich finde es wichtig, darüber zu berichten. Und habe dann versucht zu erklären, dass meine Meinung in den Beiträgen, die wir machen wollen, keine Rolle spielen soll. Habe aber eben ja gleichzeitig versucht, transparent zu machen, wer wir sind und warum wir das wichtig finden. Das hat dann in manchen Fällen auch funktioniert, in anderen aber auch nicht.
Und dann bist du hingefahren zu denen oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, wir haben ein Video gedreht und sind dafür nach Frankfurt, Wiesbaden und München gefahren. Zusammen mit einer Kamerafrau, Videojournalistin Emily Verdoux. Und Anlass ganz konkret waren Mahnwachen einer großen internationalen Lebensschutzorganisation, die nennen sich 40 Days for Life. Wir haben aber auch ein paar andere Geschichten aus diesen drei Städten mitgebracht.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel eine Geschichte über einen Verein, der nennt sich Sternengarten e.V. Das ist ein Verein, der eine Grabstätte in Wiesbaden betreibt, auf dem Südfriedhof in Wiesbaden, wo ungeborene Kinder beerdigt werden. Also Fehlgeburten, Abtreibungsföten und die dort einen Ort betreiben für die Eltern, um zu trauern. Und die werden aber selber von Abtreibungsgegnern angegriffen, weil sie eben auch diese abgetriebenen Föten beerdigen. Wir haben unter anderem sehr viel Zeit mit Wolfgang Hering verbracht. Das ist der Vorsitzende auch einer großen Anti-Abtreibungsorganisation, EuroProLife heißt die. Und es war eine sehr eindringliche Begegnung, weil er schon eine wichtige Figur in dieser ganzen Anti-Abtreibungsszene ist, aber weil er trotzdem auch sehr sympathisch ist als Person. Und ich schon den Eindruck hatte, dass er seine Überzeugung aus tiefstem Herzen sozusagen vertritt und da jetzt nicht eine radikale internationale Agenda vorantreiben möchte. Und er denkt eben, dass er genuin etwas Gutes tut und Frauen hilft.
Wie muss man sich das vorstellen, die in Anführungsstrichen Arbeit von diesem Mann, wenn du sagst, er denkt, er macht was Gutes?
Der bietet so einen ganz bestimmten Service an, das nennt sich Gehsteigberatung, der steht seit über 15 Jahren vor der größten Abtreibungsklinik in Deutschland, so oft er kann, Winter, Sommer, immer wenn er eigentlich in München ist und bildet eben auch junge Menschen aus, die ihm in dieser Organisation nachfolgen sollen und ihn da unterstützen. Das ist, hat schon was Missionarisches. Und wir durften ihn bei dieser Gehsteigberatung begleiten, wo er eben Frauen anspricht, um sie zu überzeugen, sich für eine Schwangerschaft zu entscheiden. Und ich habe ihm gesagt, das sieht so aus, als wäre er auf der Jagd. Er läuft dann so über den Vorplatz und schaut immer sehr genau, wer kommt, wer geht, sind da Frauen, die ich ansprechen kann. Ja, wie ich eben gesagt habe, das hat so was Missionarisches, weil er eben auch wirklich denkt, da werden Kinder ermordet und er kann die retten.
Hattest du denn Momente, du hast ja eben gesagt, der Mann wirkt eigentlich ganz sympathisch, hattest du Momente, wo du gemerkt hast, okay, was die da sagen, das verschiebt irgendwas in dir oder das dockt irgendwo an oder das ändert irgendwie deine Sicht auf die Dinge?
Ja, das war interessant, weil wir ja sehr viel Zeit verbracht haben, also etwa 3 Tage mit Abtreibungsgegnerinnen und Gegnern und das schon so eine eigene Logik hat, die in sich auch geschlossen sehr gut funktioniert. Also wenn man eben wirklich glaubt, dass dort Kinder ermordet werden, weil es eben schon Kinder sind, dann erklärt sich natürlich auch, warum man möglichst alles dafür tun will und da auch bereit ist, sehr weit zu gehen, um das zu verhindern. Wir haben dann aber auch mit dem Leiter dieser Klinik gesprochen, vor dem seit 15 Jahren da regelmäßig Abtreibungsgegner sind und die Frauen ansprechen, die aus seiner Klinik kommen. Und dann verändert sich natürlich so ein Blickwinkel oder so eine Perspektive wieder. Das musste sich nach dem Dreh auch für uns erstmal wieder so ein bisschen neu sortieren.
Was ich total spannend fand, weil du jetzt über Wochen mit diesen Leuten so viel und engen Kontakt hattest und wir wahnsinnig viel auch darüber gesprochen haben, über deren Logik und deren Argumente, so dass man das, dass es erstens super spannend ist, finde ich, weil man da so wenig drüber hört sonst öffentlich. Aber gleichzeitig muss man halt aufpassen, wenn man so lange sich damit beschäftigt, dass man nicht auch auf das Framing von denen eingeht. Und das ist ja zum Beispiel eine Sache, über die wir viel gesprochen haben, die nennen sich halt Lebensschutzorganisation. So klar kann man das so nennen, aber es ist natürlich klar, was da mitschwingt und vielleicht wir uns dann dazu entschieden zu sagen, wir sagen lieber Abtreibungsgegner, weil das eigentlich der neutralere, wie ich finde, Begriff ist. Aber jede dieser Begegnungen setzt einem natürlich sehr stark die Argumentation von deren Seite aus und ist echt super spannend.
Ja, also Markus, du merkst ja auch gerade selbst, ich hadere auch selbst mit der Sprache. Das ist gar nicht so einfach, da immer Wörter zuzufinden. Gerade wenn man sich in diesem ganzen Lebensschutz, Abtreibung, ist es jetzt schon ein Kind oder nicht? Nennt man das Kind, nennt man das Fötus, nennt man das Embryo, Ungeborene? Mhm. Da gibt es von beiden Seiten unterschiedlich, wie Daniel gesagt hat, geframte Begriffe. Also Personen, die für Abtreibungsrechte kämpfen, nennen das dann eben Schwangerschaftsabbruch. Das finden Abtreibungsgegner ist ein Euphemismus. Die sagen, das kann man nicht einen Abbruch nennen, da wird jemand getötet. Aber das sind so die Lager, die man so umschiffen muss, wenn man versucht, eine neutrale Sprache zu wählen.
Also jetzt merken wir gerade, wir haben es gerade schon angedeutet, du hast ziemlich viel Zeit mit dem Thema verbracht, mit den Leuten verbracht. Man könnte jetzt auch sagen, lass doch die Irren quatschen, die wollen eh nur Aufmerksamkeit, wir machen die größer und mächtiger, als die sind.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt und das habe ich auch tatsächlich in meinen Interviews oft gehört, vor allen Dingen von Personen, die angegriffen werden von Abtreibungsgegnern. Ich finde das aus 2 Punkten falsch. Erstens glaube ich nicht so richtig daran, dass es funktioniert. Zweitens, und das ist der wichtigere Punkt, finde ich nicht, dass es meine Aufgabe ist, sozusagen taktisch mir zu überlegen, ob ich was veröffentliche oder nicht, sondern das sind gesellschaftliche Akteure, die, wie ich eben schon beschrieben habe, aus dem christlichen, teilweise christlich-fundamentalistischen Spektrum kommen, auch aus rechtskonservativen Spektrum, da vermischen sich auch die Akteurinnen und Akteure, die sind ein sehr wichtiger Teil einer Debatte und es wird sehr wenig über die berichtet. Und wenn ich sehe, dass es darüber wenig Infos gibt, dann finde ich das absolut richtig, darüber zu berichten und auch mit denen zu sprechen.
Dann mal so als Ausblick, du hast vorhin gesagt, die wollen, dass Abtreibung in Deutschland wieder verboten verboten wird. Was meinst du nach der Recherche? Schaffen die das?
Auch das habe ich mich mehrfach gefragt, weil das ja direkt was damit zu tun hat, wie relevant so eine Recherche auch ist. Also wie viel Einfluss können die wirklich nehmen? Also man muss das so ein bisschen relativieren. Das ist jetzt natürlich nicht wie in den USA, wo Abtreibungsgegner Bombenanschläge gegen Kliniken, in denen Abtreibungen durchgeführt werden, verüben. Oder aktuell in Ohio, wo im Senat die Todesstrafe für Abtreibung diskutiert wird. Aber es ist schon so, dass sie ganz konkret Einfluss nehmen können. Und das sehen wir einerseits an der Debatte zu 219a, da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Aber man sieht das auch zum Beispiel an einer Recherche von Kontraste, dass in den letzten 15 Jahren 40% weniger Praxen und Kliniken Abtreibungen anbieten. Also wir haben mit einem Arzt gesprochen, der gesagt hat, wenn er jetzt aufhören würde, und das ist ein älterer Arzt, der ist fast 70, dann würde er niemanden finden, der die Klinik weiter betreibt. Das heißt, die Gefahr ist jetzt nicht so konkret so ein Angriff, sondern eher so eine Versorgungslücke. Kann man vielleicht so ein bisschen als subtilere Methode oder subtilere Auswirkung bezeichnen.
Juliane Löffler hat über die Methoden von Abtreibungsgegnern recherchiert. Unser Video dafür könnt ihr ab sofort angucken auf Facebook, auf Twitter, auf unserer Seite. Außerdem veröffentlichen wir einen Text zu einem Verein, der Frauen in Beratungsgespräche verwickelt, damit die sich für die Schwangerschaft und gegen den Abbruch entscheiden. Auch das könnt ihr lesen, und zwar unter buzzfeed.com/Juliane Löffler. Unser nächstes Thema, es ist die Zeit der Jahresrückblicke, und man kann, glaube ich, ganz ohne große Übertreibung sagen, die MeToo-Debatte gehört da rein, auch wenn sie eigentlich vor vergangenes Jahr schon losging, aber bei uns durchgeschlagen hat sie in diesem Jahr, eine Bewegung, die mal wieder mit einem Hashtag begann und dann zu einer weltweiten Bewegung wurde. Weltweit wird über sexuelle Belästigung, über Übergriffe diskutiert. Weltweit, naja, nicht ganz. In der deutschen Medienlandschaft ist es auffällig ruhig, wenn es um MeToo geht. Gibt es da einfach nichts zu diskutieren? Gibt es da einfach nichts zu kritisieren? Oder trauen sich die Leute, die Journalistinnen und Journalisten in Deutschland einfach nicht? Fragen, denen meine Kollegin Pascal Müller jetzt nachgeht mit einer Umfrage. Hallo Pascal. Hallo. Wie hast du die Umfrage denn gestartet? Warum hast du das gemacht?
Also wie du schon gesagt hast, es gab relativ wenig Berichterstattung. Es gab zwei Fälle im WDR, wo Vorwürfe gegen, also wie gesagt, zwei verschiedene Männer erhoben wurden. Darüber hat der Stern berichtet in Kooperation mit Korrektiv und auch der Spiegel. Dabei ist es aber so ziemlich geblieben. Man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht gibt es diese Fälle einfach nicht. Das wäre statistisch sehr unwahrscheinlich. Bei dem Thema stellt sich immer die Frage, wie komme ich am besten zum allerersten Mal mit Betroffenen in Kontakt. Und wir haben da die Erfahrung gemacht, dass es mit solchen Umfragen manchmal ganz gut funktionieren kann, weil es sehr niedrigschwellig ist, so eine Umfrage auszufüllen. Wenn man möchte, kann man seine Kontaktdaten dazu hinterlassen. Und gleichzeitig bekommen wir eben einen ersten Einblick, was eigentlich so Probleme sind, weil die Leute natürlich auch Felder ausfüllen, was ihnen passiert ist. Ich hatte so den Eindruck, die Debatte war eigentlich eingeschlafen, und ich musste da irgendwas tun, damit die Leute anfangen zu reden, und ich glaube, das hat geklappt.
Du hast die Formulierung verwendet, ich musste mal am Käfig rütteln, damit die unten rausfallen. Kannst du schon erste Ergebnisse verraten? Ist schon irgendwas unten rausgefallen?
Ja, also zuallererst muss ich mal sagen, dass natürlich die Ergebnisse, die wir da auch veröffentlicht haben, das haben wir auch da drin geschrieben, nicht repräsentativ sind. Es ist natürlich auch so, dass die Leute, die sich jetzt auf so eine Umfrage melden, tendenziell eher schon Belästigungs- oder Gewalterfahrungen gemacht haben, weil die, die das nicht haben, haben nicht so einen großen Anreiz, so eine Umfrage auszufüllen. Aber es war so, dass 80 Journalistinnen angegeben haben, während ihrer Arbeit sexuell belästigt worden zu sein. Und was ich überraschend fand, war, dass 20% dieser 80 Journalistinnen gesagt haben, dass sie auch sexuelle Nötigungen erlebt haben. Und das sind jetzt nicht, wie man vermuten könnte, Fälle, die zurückreichen bis 1976, sondern das waren Fälle, die innerhalb der letzten 6 Jahre größtenteils stattgefunden haben. Und auf die Frage, wie häufig sie solche Erfahrungen machen, haben eben viele dieser Befragten, diese 80 Befragten geantwortet, dass es mehrfach, regelmäßig oder die ganze Zeit passiert. Und das finde ich eigentlich ein überraschendes Ergebnis.
Was haben die Frauen denn so konkret erlebt? Was schildern die da?
Also wir beschreiben zum Beispiel einmal den Fall von Theresa, da haben wir den Namen geändert. Das ist eine Journalistin, die sagt, dass sie von ihrem Verlagsleiter sexuell belästigt wurde während einer Dienstreise. Und der soll sie bedrängt haben abends nach so einer Runde, in der sehr viel Alkohol geflossen ist, versucht haben, sie zu küssen. Sie hat das abgewehrt, und dann soll er sich später nackt zu ihr ins Bett gelegt haben. Und ich fand das einen sehr interessanten Fall. Ich habe mich mit dieser Person auch getroffen und habe auch versucht, die Hintergründe zu recherchieren, zu schauen, kann das sein und stimmt das. Und sie hat das selbst nicht als Übergriff wahrgenommen. Also sie hat gesagt, es war ihr sehr unangenehm, sie hat sich geschämt, und sie hat auch deshalb letztendlich gekündigt, aber sie würde das nicht als Übergriff beschreiben, was auch zeigt, wie groß die Hürden sind, glaube ich, so im im Sprachgebrauch und in der Wahrnehmung, bis man mal sagt, okay, das ist ein sexueller Übergriff. Und ich glaube aber, dass sozusagen diese Mythen darüber, was sexuelle Gewalt ist, so dominant sind, auch im Medienbereich, dass wir glauben, wenn man nicht vergewaltigt wurde, und zwar so in der dunklen Gasse, man musste sich dagegen wehren, es war so gewaltsam, dann ist das kein sexueller Übergriff. Und ich glaube, das ist wirklich schwierig, dagegen anzureden und schreiben, weil das auch eigentlich nicht meine Aufgabe ist.
Wer dir noch konkrete Hinweise zukommen lassen möchte, kann das tun, und zwar?
Am besten per E-Mail. Das ist Pascal mit C und E. Müller mit UE at buzzfeed.com oder auch sehr gerne verschlüsselt über Signal. Das ist 0157 5847 3789.
0157 5847 3789, wie im Privatradio hier. Du wirst also in den kommenden Wochen weiter recherchieren. Du bleibst dran. Wer schon lesen will, was wir dazu jetzt schon veröffentlicht haben, kann das tun. Am besten auf deinem Profil bei uns auf der Seite buzzfeed.com/Pascal Müller oder auf Facebook oder auf Twitter. Da findet man deine Geschichten auch, wenn man dich sucht. Danke. Dann kommen wir nochmal zu Carsten. Du hast vor einigen Wochen mit der Recherche der Rechtsfluencer, so haben wir sie genannt, ein Porträt veröffentlicht über den rechten Meinungsmacher Henrik Stöckel, das tatsächlich sehr viele Reaktionen hervorgerufen hat. Henrik Stöckel ist aktuell einer der auffälligsten rechten Stimmungsmacher in Deutschland, veröffentlicht auf Facebook, auf YouTube, teilweise mit immenser Reichweite, falsche Behauptungen, Lügen, manipuliert damit mitunter auch hunderttausende Menschen. Carsten, jetzt sind ein paar Wochen ins Land gegangen. Wie hat der Stöckel denn selbst auf die ganze Sache reagiert?
Nicht so doll, aber er hat reagiert. Er hat unter anderem zwei Tweets abgesetzt, wo er sagt, wo es um diesen Videoschnipsel geht, er hätte in dem Moment einfach nicht die entsprechenden Statistiken dabei gehabt. Aber nachgereicht hat er sie nicht bis heute. Auf Facebook hat er eine Rede veröffentlicht, wo er auch zu dem Artikel Stellung nimmt. Und da hat er einen Satz gesagt, den ich mitgebracht habe. Und zwar, es geht um diese Formulierung, dass die Vergewaltigung in Freiburg die größte Gruppenvergewaltigung des Jahrzehnts gewesen sein soll. Und Henrik Stöckel sagt dazu, Zitat, wie soll man etwas beweisen, was nie stattgefunden hat? Und das habe ich mitgebracht, weil das genau sein eigenes Problem beschreibt. Er sagt oft Behauptungen und hat dafür keine Belege. Außerdem ist Stöckel seit ein paar Wochen im Streit mit NDR, ZDF und dem RBB. Er hat nämlich mehrere Videos seitdem hochgeladen, in dem er teilweise minutenlang, also teilweise auch bis zu 20 Minuten, Material von TV-Sendungen hochgeladen hat, unter anderem von der Sendung Maybrit Illner, ohne offenbar dafür die Rechte zu klären. Also, und deswegen haben einige dieser Sender seine Videos sperren lassen. Er sieht das als einen Angriff auf die Meinungsfreiheit und beruft sich auf die freie Meinungsäußerung. Bei seinem Video steht jetzt, sie haben einfach das Urheberrecht verletzt.
Gut, also Urheberrecht kann er offenbar auch nicht. Welche Reaktionen haben YouTube gezeigt und Facebook? Haben die auch was gemacht?
Interessant ist, er scheint aktuell keinen Zugriff auf sein YouTube-Profil zu haben. Also zumindest passiert da nichts. Er hat unterdessen ein neues Profil angelegt und da beschimpft er auch die jeweiligen Intendanten von ZDF, RBB und dem NDR, die er für die Sperrung seiner Videos verantwortlich macht. Er macht das im Stöckel-typischen Stil. Er nimmt die Fotos, die er von den Personen finden konnte, und veröffentlicht ihre E-Mail-Adressen und die Städte, in denen sie leben, und droht ihnen in diesen Videos. Sein Facebook-Profil ist zum Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast jetzt aufnehmen, ist im Moment geshadowbind. Heißt im Prinzip, diejenigen, die noch mit ihm befreundet sind, die können seine Inhalte sehen. Wer aber ihn aktiv sucht, findet zum Namen Henrik Stöckel aktuell nichts auf Facebook. Ob das wieder entsperrt wird oder warum es nicht vollständig gesperrt wird, ich habe Facebook da mal eine Stellungnahme gebeten, aber keine Antwort erhalten. Ja.
Redet denn Henrik Stöckel noch mit dir? Beantwortet er dir noch Fragen?
Ich glaube, für konkrete Sachen haben wir uns bisher nur, wenn dann öffentlich, ausgetauscht. Aber wir haben ich habe gar keine neuen Fragen gehabt bisher.
Dann schauen wir mal, wie das weitergeht, ob der Herr Stöckel noch viel berühmter wird oder ob er anfängt, ein bisschen zurückzuschalten. Wir bleiben dran. Danke, Carsten.
Gerne.
So, und dann erzähle ich jetzt noch schnell eine kleine Sache. Es geht um unseren Innenminister und um Abkommen, die unser Innenminister im Namen der Bundesrepublik Deutschland schließt mit anderen Ländern. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an den Asylstreit im Sommer. Ich muss sagen, ich hatte es fast schon vergessen, es ist auch schon eine Weile her, aber was man fast schon wieder aus dem Radar verloren hat, ist, dass darüber ja beinahe unsere Koalition zerbrochen wäre, und das war auch schon der Horst Seehofer.
Da könnte man ja jetzt meinen, Horst Seehofer hat damals seine Lektion gelernt, dass Alleingänge nämlich selten gut ausgehen, hat er aber dann offenbar doch nicht.
Es scheint nicht so, nein, hat er nicht. Es geht konkret um Abkommen mit Griechenland, Spanien und Italien. Die Leute, die er an der deutschen Grenze zurückweisen lassen möchte, und dann sollen diese Länder die direkt zurücknehmen. Das berührt EU-Recht, und was EU-Recht berührt, da muss der Bundestag mitreden dürfen. Das bedeutet, dass die Papier, was zu EU-Recht gemacht wird, frühzeitig sehen sollen dürfen, um sich da einzubringen. Und da hat der Horst Seehofer einfach gesagt, nee.
Einfach so, sagt er jetzt da nö.
Er sagt nö, er hat die Abkommen einfach nicht rausgerückt. Abgeordnete im Bundestag haben mehrfach danach gefragt, vor allem die Linkspartei. Irgendwann waren sie mit so vielen Nös so unzufrieden, dass sie ihren parlamentarischen Geschäftsführer losgeschickt haben. Der hat sich beim Bundestagspräsidenten beschwert, bei Wolfgang Schäuble. Wolfgang Schäuble hat einen Brief geschrieben an Horst Seehofer. Horst Seehofer hat geantwortet. Dieser Brief liegt uns jetzt vor.
Und was steht jetzt darin?
In dem Brief schreibt Seehofer, dass er jetzt die Abkommen dann doch rausrücken will, zumindest zwei von dreien, die mit Griechenland und Spanien, Italien will er doch für sich behalten. Und die Begründung ist wahnsinnig witzig. Er hat immer gesagt, er kann die nicht rausrücken, diese Abkommen, weil wir mit Italien noch verhandeln und die haben noch nicht unterschrieben und das würde diese Verhandlungen gefährden. Mit Italien, das Abkommen ist immer noch nicht verabschiedet, aber Italien sperrt sich einfach, macht es einfach nicht. Und jetzt begründet der Seehofer das gar nicht inhaltlich. Er sagt gar nicht, okay, meine inhaltlichen Bedenken haben sich zerflüchtigt, sondern er sagt sinngemäß, Italien verschleppt das und da kann ich es euch jetzt ja dann doch geben.
Klingt ziemlich willkürlich.
Kann man so sehen, sehen auch viele im Bundestag so, bis auch in verantwortungsvolle Positionen. Wir haben Rückmeldungen bekommen von Claudia Roth, von Wolfgang Kubicki. Das sind immerhin Bundestagsvizepräsidenten, die sagen, also das geht so nicht und das ist unüblich. Und sogar der eigene Staatssekretär von Horst Seehofer hat sich im Innenausschuss, haben uns mehrere Leute berichtet aus dem Innenausschuss, ziemlich kritisch seinem Chef gegenüber geäußert. Und da muss man sagen, das ist schon eine Eskalationsstufe.
Wer das alles nachlesen möchte, kann das tun. Und zwar unter buzzfeed.com/Markus Engert.
Jawohl. So, dann kommen wir jetzt zu einer kleinen Premiere. Wir haben einige Fragen bekommen von Hörerinnen und Hörern, Leserinnen und Lesern. Wir haben ein bisschen gesammelt, ein paar davon, haben eigentlich schon letztes Mal die beantworten wollen, dann haben wir es nicht mehr geschafft und haben versprochen, wir holen es alsbald nach und das ist jetzt. Drei Fragen haben wir mitgebracht und die arbeiten wir einfach der Reihe nach mal ab. Ich beginne die vorzulesen und dann können wir mal sehen, wer darauf was wie antworten möchte. Wir fangen an mit Marie. Marie hat uns einen Kommentar gesetzt unter einer unserer Folgen und da schreibt sie Folgendes. Vielleicht könnt ihr beim nächsten Mal erklären, wie ihr Betroffene findet, warum die überhaupt mit Journalisten reden sollen und ob das für die nicht auch ein Nachteil sein könnte. Kluge Frage, wie ich finde. Wer hat eine Antwort?
Ja, kann ich gerne was zu sagen. Also das ist eine sehr kluge Frage. Ich habe ja eben schon so ein bisschen angeführt, dass wir versuchen, Betroffene jetzt abseits der, wir haben was gehört und versuchen dann weiter vorzugehen oder Leute melden sich einfach aus eigenem Antrieb bei uns, auch versuchen über solche anonymen Umfragen zum Beispiel Betroffene zu erreichen. Es gibt auch die Möglichkeit, bei Berufsverbänden nachzufragen, bei Organisationen, bei Jule zum Beispiel war das ja mal ein Thema, wie findet man Gewalt, Betroffene, da ging es dann irgendwie um so NGOs und so. In dem Fall, wo Betroffene mit uns über eine konkrete Person reden, kann es natürlich sein, dass diese Person sich dann in der Geschichte wiedererkennt. Das können wir mit allem Quellenschutz, den wir haben, nie ganz vermeiden. Man versucht es zwar immer, aber es ist natürlich dann schon so, dass es, ich sag mal, sozial unangenehme Folgen für die Person haben kann. Was wir aber tun, ist, wir versuchen, das möglichst eng mit der Person abzusprechen. Und ich hatte das bisher noch nie, dass dann daraus irgendwie eine Situation gefolgt ist, wo die Betroffenen gesagt haben, ich bereue es jetzt, mit dir geredet zu haben. Aber klar, wenn man eine Geschichte öffentlich macht, die teilweise auch sehr persönlich ist, dann macht das auch was mit einem und dann macht das auch was mit dem Umfeld.
Ich glaube, was man immer noch mal dazu erklären muss, weil das vielleicht vielen Personen gar nicht so klar ist, ist, dass natürlich mit der Presse zu sprechen nicht auch gleich oder mit uns zu sprechen nicht automatisch heißt, dass sie damit in der Öffentlichkeit stehen, sondern wir bieten ja auch an, erstmal ein Hintergrundgespräch zu führen und zu sagen, wir reden erstmal und dann schaut man eben im zweiten Schritt, was veröffentlichen wir mit deinem Namen, ohne deinen Namen und so weiter. Also das sind ja alles Dinge, die verhandelbar sind und gar nicht feststehen.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man nochmal klar macht, dass gerade bei so längeren, größeren Geschichten 95% der Arbeit erstmal Informationszusammentragen ist und mit Leuten reden und Leute davon zu überzeugen, dass man seinen Job gut macht und dass man auch in der Vergangenheit schon Sachen veröffentlicht hat, die sie sich angucken können und sehr viel auch über sich selbst vielleicht erklärt und seine Arbeit und dass dann Leute das Gefühl haben, okay, das ist irgendwie sinnvoll, das ist auf einer Ebene, da kann ich mitarbeiten, da kann ich vertrauen. Und dann muss man am Ende halt schauen, wie kann man daraus eine vernünftige Geschichte machen, die niemanden, möglichst niemanden gefährdet und gleichzeitig einen Impact macht.
Wenn es jemand rumpeln hört, es tut uns leid, wir können es nicht ändern. Draußen werden Häuser abgerissen. Eine Teilfrage von Marie haben wir noch so ein bisschen umschippert bisher. Warum sollten die Leute überhaupt mit Journalisten reden? Als Betroffene?
Ich glaube, weil der Leidensdruck irgendwann sehr groß wird bei Leuten, mit denen ich zum Beispiel gesprochen habe und weil sie den Eindruck haben, dass Institutionen oder das soziale Umfeld oder teilweise auch Freunde oder wer auch immer, der sie so umgibt, ihnen nicht helfen kann oder auch nicht helfen möchte oder auch aktiv Hilfe verweigert. Und dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo Leute dann sagen, okay, es reicht mir jetzt. Ich finde, das, was da passiert ist, ist ein Unding und ich möchte, dass sich das ändert. Also ich glaube, das ist eigentlich der Grund, warum Leute sich bei mir und glaube auch bei uns melden.
Ich habe die Erfahrung gemacht mit vielen Betroffenen, also zum Beispiel von Gewalt Betroffene, dass es nicht nur um das eigene Schicksal geht, sondern dass immer ein systemisches Problem auch darin liegt, warum sie betroffen sind. Und dass es oft einen starken Drang gibt, daran etwas zu verändern. Und das kann eben Journalismus leisten, weil er Einzelfälle erzählen kann, aber eben auch auf grundsätzliche Probleme hinweisen kann. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Grund, seine Informationen an Journalistinnen und Journalisten weiterzugeben.
Unser Job ist dann zu sagen, dass wir natürlich nicht garantieren können, dass danach irgendwas besser wird. Und es ist auch nicht unser Job, da so lange hinterherzugehen, bis es besser ist. Das ist dann eher ein aktivistischer oder politischer Job. Aber dass es sein kann, dass dadurch, dass das Thema öffentlich wird, vielleicht doch was in Bewegung kommt, so wie jetzt vor wenigen Tagen, dass wir im Sommer über Mobbing in der Max-Planck-Gesellschaft berichtet haben. Und vor wenigen Tagen muss die Person, die von so vielen Personen beschuldigt wurde des Mobbings, dann tatsächlich zurücktreten. So, das passiert natürlich bei weitem nicht bei allen Recherchen, aber manchmal kann halt doch was passieren. Und ich glaube, das ist häufig der Antrieb.
Dann werfe ich 5 Euro ins Phrasenschwein und sage, wenn viele kleine Leute viele kleine Dinge tun, können sie Großes bewegen. Es steht immer so auf Kalendersprüchen. Also ich glaube, dass die Leute denken oft, es ist nur meine kleine Geschichte. Was hat das mit der großen Welt da draußen zu tun? Und ich glaube, wenn man nicht die vielen kleinen Geschichten erzählt, kann man irgendwann nicht das große ganze Problem erfassen. Deswegen würde ich es umso wichtiger finden, dass Menschen ihre Einzelgeschichten erzählen, weil nur so kann man es konkret begreifen, egal wie groß und abstrakt das Problem ist.
Es gibt auch oft Leute, die mit niemandem da jemals drüber geredet haben, das muss man natürlich auch sagen. Also das sind keine Themen, wo man irgendwie mal so auf einer Party irgendwie drüber redet und ich glaube, dass das bei manchen auch eine Motivation ist zu sagen, mir ist das jetzt mal wichtig, darüber zu sprechen.
Und dann kommen wir zur nächsten Frage, das dreht sich im Dunstkreis, die Leute wollen nun wirklich nicht mit uns reden. Wir sind von Kollegen, muss man sagen, gefragt worden, ob wir Regeln haben, wann wir undercover arbeiten und wann nicht. Daniel, haben wir so eine Regel?
Keine feste, wie immer im Journalismus gibt es keine feste Regel.
10 bis 18 Uhr.
Unabhängig davon gibt es schon so Grenzen, an die man sich halten kann. Also BuzzFeed News in den USA arbeitet eigentlich nicht undercover. In den USA ist es insgesamt so, dass wenige Medienorganisationen überhaupt undercover arbeiten. Das ist selten. Das gibt's. Es gibt auch großartige amerikanische Undercover-Recherchen, aber es ist nicht so verbreitet, wie es in Deutschland teilweise ist, wie es durch Wallraff damals begründet wurde. Günter Wallraff, der bei der Bild undercover gearbeitet hat oder als türkischer Migrant verkleidet bei, ich glaube, bei Ford war es in Köln. Und das ist, hat so eine größere Tradition in Deutschland. Deswegen ist es normaler in Deutschland, dass Journalisten undercover arbeiten. Trotzdem gibt es ganz bestimmte Regeln, die man beachten muss, medienrechtlich. Und zwar darf man nur undercover arbeiten und damit ja auch die Persönlichkeitsrechte derjenigen, die man da zum Beispiel filmt oder aufnimmt. Ton darf man gar nicht aufnehmen, man darf nur Videoaufnahmen machen ohne Ton. Dass man dann gucken muss, ist das, was ich rausfinden kann, so wichtig, das öffentliche Interesse daran so groß, dass es das rechtfertigt, in diese Persönlichkeitsrechte einzugreifen von den Leuten. Und hätte ich es anders nicht rausfinden können. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den auch wir beachten, wenn wir, was wir relativ selten machen, aber wenn wir das machen, dass wir wirklich überlegen, gibt es keine andere Möglichkeit, das rauszufinden. Und wenn dem so ist und das medienrechtlich damit auch gedeckt ist, dann finde ich das auch eine gute Art, Dinge rauszufinden, die sonst nicht ans Licht kommen würden.
Wollen wir 1-2 Beispiele nennen, wo wir es gemacht haben?
Wir haben das gemacht vor wenigen Wochen in einem Fall, wo wir uns mit einer Schwangerschaftsberatungsstelle aus eben dem Abtreibungsgegnermilieu beschäftigt haben. Und wir wollten genauer verstehen, wie diese Beratungen ablaufen. Und es war nicht möglich, mit betroffenen Frauen zu sprechen, weil wir zwar über andere Beratungen wissen, dass es die gibt und dass da auch einiges schiefläuft, aus Datenschutzgründen wir aber keinen Zugang zu diesen Personen bekommen können, also zu diesen Frauen, die in dieser Beratung waren. Das heißt, wir mussten da selber jemand hinschicken, das haben wir dann auch gemacht und das mussten wir dann natürlich undercover machen, weil wir ja eine authentische Situation haben wollten, in der wir herausfinden wollten, was genau passiert in so einem Beratungsgespräch und lassen sich diese Beschwerden und diese Vorwürfe, die wir eben schon gesammelt hatten, lassen die sich erhärten, findet das tatsächlich so statt?
Was wir dann, worauf wir Acht gegeben haben in dieser Recherche, ist, dass wir halt diese Persönlichkeitsrechte der Beraterin möglichst wenig beeinträchtigen. Also die sind im Video nicht zu sehen. Wenn sie überhaupt mal im Bild zu sehen sind, sind sie verpixelt. Man kann wirklich null Rückschlüsse darauf schließen, in welcher Beratungsstelle war das, von diesem Verein. Also das ist wirklich nur dokumentarisch inhaltlich fokussiert und nicht, um irgendjemanden bloßzustellen.
Als Beispiel vielleicht kann ich mitbringen, als wir auf den griechischen Inseln in den Flüchtlingslagern recherchiert haben, da ging es um ein Gerücht, das uns zugetragen wurde, dass dort systematisch Psychopharmaka an die Leute verteilt werden und die davon abhängig gemacht werden. Da hatten wir auch keine andere Möglichkeit, als in die Lager reinkrabbeln durch den Zaun und uns dort umgucken, weil das anders natürlich nicht zu recherchieren ist. Also da kannst du offizielle Behörden fragen, aber da sagt natürlich keiner, ja, wir verschleudern hier Psychopharmaka im großen Stil unter die Menschen, sowas passiert nicht. Das heißt, da muss man rein und sich umhören und gucken, wie sieht eine Medikamentenausgabe aus, wo bilden sich Grüppchen von Menschen, kann man denen einen Zettel mit einem Medikamentenname hinhalten, nicken die oder schütteln die den Kopf, solche Sachen. Und das lässt sich gar nicht anders machen, als da irgendwie reinzukrabbeln. Kommen wir zur dritten Frage, letzten Hörerfrage. Wer übrigens mehr Hörerfragen uns schicken möchte, unterm Radar@buzzfeed.com. Wir sammeln weiter und jetzt kommen wir zu Julian, der hat uns nämlich eine Mail geschickt. Er schreibt: Spannend fände ich noch, mehr über eure Themenauswahl und Priorisierung zu erfahren. Zum Beispiel, habt ihr ein Ziel, wie viele Geschichten aus jedem Bereich oder einem bestimmten Zeitraum erscheinen sollen? Gibt es Recherchen, die ihr wegen großen Aufwands nicht gemacht habt? Werden regelmäßig Recherchen abgebrochen? Solche Fragen. Ich fürchte, auf die letzte Frage müssen wir ganz ehrlich antworten, ja.
Richtig viele.
Also das kommt schon gar nicht so selten vor. Ich weiß nicht, Gefühl.
Also auch, es kommt ja darauf an, was man da als abgebrochen zählt. Wenn man sagt, kurz anrecherchiert, was dazu gelesen, eine Person kontaktiert, zwei Personen angerufen und dann nicht mehr weitergemacht, dann ist es wahrscheinlich mehr als
noch
die Hälfte.
Mehr.
Oder noch mehr wahrscheinlich. Wenn man sagt, man ist schon länger drin, ist ja immer, also ein bisschen, ein Teil meines Jobs ist ja, dass wir uns darauf einigen, was für Recherchen wir machen und dass wir dann nicht 6 Monate lang in eine Richtung rennen und am Ende feststellen, es ist nichts bei rausgekommen, wir müssen alles wegschmeißen, sondern dass man dann halt nach 2 Wochen mal wieder spricht, 3 Wochen mal wieder spricht und nach 5 Wochen und dass man dann irgendwann sagt, das können wir jetzt irgendwie, entweder wir brechen komplett ab oder das können wir zu das und zu dem und dem verwursten, aber mehr geht irgendwie nicht. Das ist nicht realistisch, da noch mehr zu finden. Ich glaube, das ist total wichtig, weil ja unsere einzige Ressource die Zeit ist und wenn wir nicht lernen, das realistisch einzuschätzen und Nein zu sagen, dann verrennen wir uns völlig und werden niemals irgendwas veröffentlichen. Und wo wir schon hin und wieder drüber therapeutisch gesprochen haben, ist, dass einem das selber ja häufig schlechter gelingt, als wenn man auf Recherchen von anderen Leuten drauf guckt. Das ist der Grund dafür, dass ich hoffentlich im Januar das erste Mal eine größere Recherche über BuzzFeed News veröffentliche, nachdem es uns schon fast 2 Jahre gibt. Aber da reden wir dann im Januar drüber.
Und zwar 4 Stunden lang.
Ja, mindestens.
Gibt es Recherchen, die wegen des großen Aufwands nicht umgesetzt werden, hat er noch gefragt. Ich würde mal diplomatisch antworten, ja, verraten wir aber nicht. Weil vielleicht machen wir es irgendwann noch und sonst nimmt es uns jemand weg. Oder will jemand mehr Details verraten?
Oh, ich hätte euch jetzt fast eine erzählt. Zur Bundestagswahl. Ist ja nicht so oft Bundestagswahl.
Ja, stimmt.
Was war zur Bundestagswahl?
Na gut, was ich eigentlich zur Bundestagswahl noch gerne gemacht hätte, wäre, es gab ja ganz viele Diskussionen über sogenannte Social Bots oder wie leicht es ist, offenbar mit wenigen Twitter-Accounts die öffentliche Meinungsmache oder die insgesamt Stimmung zu verändern. Und meine Idee war einfach, ich mache das selbst. Ich bringe mir jetzt bei, wie ich Bots programmiere und mache da mal ein paar hundert, meine kleine eigene Bot-Armee und gucke, ob ich hier selbst die Bundestagswahl beeinflussen kann von meinem kleinen Schreibtisch hier in Berlin-Mitte. Und turns out, es ist zumindest gar nicht so leicht, eine Programmiersprache in wenigen Tagen zu lernen. Das habe ich herausgefunden.
Da würde ich jetzt mal undiplomatisch sagen, das ist nicht am großen Aufwand gescheitert,
natürlich,
sondern an dir.
Auch, ja, aber am großen Aufwand, der an mir gescheitert ist. Ja.
So.
Aber was, vielleicht kann man da noch sagen, dass es halt natürlich für uns eine andere Situation ist, wenn wir hier mit irgendwie 5 Leuten rund um den Tisch sitzen und jeder hat so sein Gebiet. Es ist halt immer schon eine sehr große Entscheidung zu sagen, wir schmeißen jetzt mal 2 oder 3 Leute zusammen, damit die gemeinsam an was recherchieren. Dann geht halt ein paar Wochen oder Monate fast nichts anderes. Und das ist natürlich für eine Redaktion mit 100 oder 200 oder 300 Leuten immer noch mal was anderes. Und deswegen kann ich, also ist es natürlich so, dass ein paar von den ganz großen Brettern und Themen wir dann im Zweifel derzeit vielleicht noch eher nicht angehen, sondern sagen, das sind so mittelgroße Sachen, die aber trotzdem wichtig sind, weil sie keiner macht und da wollen wir dann hart reingehen. Oder wir suchen uns einen Kooperationspartner.
Habt ihr ein Ziel, wie viele Geschichten aus jedem Bereich in einem bestimmten Zeitraum erscheinen sollen, hat er noch gefragt.
Also ich nicht.
Also wir haben kein Ziel von BuzzFeed News. Ich glaube, das ist das, worauf die Frage mit abzielt. Ich persönlich werde unzufrieden, wenn ich ungefähr 5 Tage nichts veröffentlicht habe und ich werde richtig unzufrieden, wenn es 10 sind. Das ist so mein innerer Gradmesser.
Und Recherche funktioniert ja auch nicht so linear. Also es ist ja jetzt nichts, wo man irgendwie irgendwo anfängt und dann bricht man es irgendwie ab oder macht sie weiter. Sondern ich finde auch, wenn man so ein abgestecktes Themenfeld hat, lässt man auch manchmal Sachen liegen, die dann aber wieder irgendwie zurückkommen zu einem und dann macht man vielleicht mehrere kleinere Geschichten oder eine große. Also ich finde, das ist jetzt für mich, sind so Zahlen auch überhaupt nicht so eine, da geht's überhaupt nicht drum. Und das wäre auch total unproduktiv, glaube ich, wenn ich jetzt sagen würde, ich will irgendwie 10 Geschichten haben von dieser Größe in diesem Zeitraum. Das würde mir überhaupt nichts bringen.
Gut, dann kommen wir zu unserer kleinen, aber feinen Tradition, zu gestehen, was alles nicht geklappt hat in den zurückliegenden Tagen und Wochen. Was ist schiefgegangen? Wo haben wir Fehler gemacht? Wo haben wir es richtig vermasselt? Und ich dränge mich vor, wir haben das letzte Mal über unsere Mail-Konten gesprochen und wer wie viele ungelesene Mails hat. Ich habe mir endlich 30 kluge Filter gebaut, die mein Mail-Konto sortieren. Turns out, 7000 Mails sind verschwunden.
Unglaublich.
Ja.
Wie lange hat es gedauert?
20 Minuten.
Wahnsinn.
So.
Aber wo sind die jetzt hin, das frage ich mich.
Verschoben in irgendwelche Ordner oder im Papierkorb oder weg.
Ich habe wie immer den Arbeitsaufwand für etwas unterschätzt. Und in diesem Fall war es das Video, das Jule umgesetzt hat mit der Kollegin Emily. Und diese Abtreibungsrecherche fanden wir total sinnvoll, weil es da ja darum geht, wer sind diese Leute? Die hat man noch nie vor der Kamera gesehen. Was erzählen die einem? Was kann man Neues rausfinden? Da geht es ja auch ganz viel darum, wie wirken die? Und deswegen fanden wir es total sinnvoll. Haben aber natürlich am Ende, ich weiß gar nicht, wie lange das Video jetzt geworden ist, 10, 11, 12 Minuten lang.
12,5, aber es fehlt noch ein Teil.
Ja, okay, jedenfalls ist das natürlich wahnsinnig aufwendig, gerade wenn man das noch nicht 100-mal gemacht hat in seinem Leben und da dann noch ganz viel Nacharbeit reinsteckt. Und da hat uns in diesem Fall Pascal den Arsch gerettet, indem sie sich da mit reingehängt hat am Ende. Das ist aber alles viel mehr Aufwand gewesen, als ich das gehofft hatte. Und bevor wir das nächste Mal angehen, müssen wir uns ein bisschen genau überlegen, was wir da eigentlich wollen.
Ja, wir haben, schließe ich mich direkt an, das ist, glaube ich, mein größter Fehler mit diesem Video gewesen, zu glauben, dass das für uns eine Arbeitsmethode ist, die funktioniert, zu sagen, wir gucken mal, was wir rausfinden können und daraus ein Video zu machen. Das ist, glaube ich, so mein Learning fürs nächste Mal. Also entweder muss man den Arbeitsaufwand vorher besser einschätzen für so eine Art von Videorecherche, sage ich mal, und dann vielleicht aber auch schon mehr Erfahrung damit haben, wie man sowas dann verarbeitet. Oder zweitens muss eine sehr viel spitzere Fragestellung haben, mit der man an so ein Video rangeht.
Ja, mein Fehler ist sowas von trivial. Schließt sich jetzt nicht sehr gut an. Ich bin verreist mit meinem Laptop und habe mein Ladekabel vergessen und zwar schon zum, weiß ich nicht, 25. Mal. Ich besitze daher mittlerweile drei Ladekabel. Ich glaube, nichts in meiner Wohnung hat so viel Wert wie diese Ladekabel. Und ich möchte diesen Fehler nicht mehr begehen, weil ich dadurch nicht arbeiten konnte, wie mir aufgefallen ist, weil ich keinen Computer hatte, der anging.
Und viel Geld verloren habe.
Ja, viel Geld habe ich auch verloren.
Die sind teuer, die Dinger, ne?
100 Euro kostet.
Unglaublich. Sind die aus Gold oder was?
Wenn man dann noch die ganzen Handy-Ladekabel dazu zahlt, die man kaufen musste in den letzten Jahren.
Ich habe auch einen kleinen Fehler noch, der aber, glaube ich, vielleicht gar nicht so klein ist. Ich trinke zu wenig. Immer wieder merke ich, dass ich einfach am Schreibtisch sitze, arbeite,
mache. Fällt mir auch auf, ja.
Dann holt man sich noch einen Kaffee und irgendwann ist 15 Uhr, man kriegt Kopfschmerzen und fragt sich, was ist da eigentlich los? Und dann fällt mir auf, dass ich den ganzen Tag nicht ordentlich getrunken habe. Und das ist ungesund, das ist schlecht für die Konzentration. Und wie ich jetzt in einer Studie gelesen habe, steigt damit die Chance, dass man im Alter Alzheimer bekommt.
Zählt Kaffee als Tee,
Markus?
Nein, nicht unbedingt.
Aber ist Wasser drin auch?
Weiß ich nicht, aber einfach so dieses, man stellt sich eine Flasche Wasser an den Schreibtisch und trinkt über den Tag auch weg, weil man sich so vorgenommen hat. Diesen Fehler begehe ich regelmäßig, mehrfach pro Woche, dass ich das einfach vergesse. Und dazu kann ich keinem raten. Naja.
Auch viele Recherchen wir veröffentlichen würden, würden wir mehr trinken und hätten einen Computer, der funktioniert.
Stimmt, optimiert euch. So, noch jemand?
Nee? Mein Fehler der Woche ist so ein ganz, 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 ganz dummer Copy-Paste-Fehler. Und zwar so ein richtig unangenehmer. Ich habe so eine ganz schnelle, virale Geschichte aufgeschrieben. Unter jedem Foto, das wir veröffentlichen, ist auch so eine Art Hyperlink dabei, wo quasi die Quelle ist dafür. Und anstatt, dass das bei dem Foto zu der Quelle führte, hat mich jemand in dem öffentlichen Tweet, und zwar vollkommen zu Recht angekackt, dass das nicht zur Quelle führte, sondern zu einem Artikel von, ich glaube, Media oder Kress, wo es um so ein bisschen Mediengossip ging, dass die beiden Chefredakteurinnen von Watson nicht mehr bei Watson arbeiten. Ich habe offenbar an irgendeiner Stelle falsches Copy und Paste gedrückt und dann landete das so im Artikel. Und da wollte sich offenbar jemand über die Primärquelle informieren und landete dann darauf. Und das tut mir alles sehr leid. Ich habe es aber innerhalb von 30 Sekunden repariert, als ich das gesehen habe. Aber mehr Sorgfalt bei Copy und Paste.
Kommt natürlich nie wieder vor.
Natürlich nicht.
Dann kommen wir zum Ende. Danke für eure Zeit. Danke fürs Zuhören. Das war die 9. Folge von Unterm Radar, unserem Recherche-Podcast von BuzzFeed News. Ihr könnt diesen Podcast überall dort bestellen und abonnieren, wo es Podcasts gibt, auf das Endgerät eurer Wahl ganz automatisch. Wer uns Feedback zukommen lassen möchte, Fragen, Kritik, irgendwelche Anmerkungen, untermradar@buzzfeed.com, alles am Stück. Oder auf Facebook, da heißen wir buzzfeed.de News, oder auf Twitter oder Instagram, da heißen wir buzzfeednews.de. Und wenn ihr uns einen Tipp für eine wichtige Recherche geben wollt, dann kurz Hallo sagen an recherche@buzzfeed.com und wir melden uns auf einem Kanal zurück, den wir dann gemeinsam vereinbaren. Letzte Bitte von uns, wer uns was Gutes tun möchte, wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast irgendwo bewertet, denn je mehr gute Bewertungen kommen, desto mehr Leute finden den Podcast, desto erfolgreicher wird er, desto besser können wir das hier machen, was wir machen. Unser Tipp wären 5 Sterne, könnt ihr aber selbst raussuchen, 4 geht zur Not auch noch, aber 5 machen die klugen und schönen Menschen. Bis zum nächsten Mal, wir sagen Danke, und zwar Jule,
ciao,
Pascal,
tschüss,
der Carsten,
tschüss,
der Daniel,
ciao,
und ich, der Markus. Danke fürs Zuhören, tschüss.
Unterm Radar. Recherchen für dich von BuzzFeed News. Eine Koproduktion mit 4000 Hertz.
Stark, ist ganz schön was vorbereitet.
War das zu frech am Ende?
Nee. Was? Nee, ist doch auch richtig. Die Klugen und Schönen geben 5 Sterne. Ist ja nicht mal Meinung, das ist Fakt. Oh, naja.